Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kuba.
Wir besprechen heute die 22. Folge der dritten Staffel. Sie heißt Das wirkliche Leben.
Auf Englisch The Real Hollow Wives.
Oder Desperate Hollow Wives.
Desperate Hollow Wives, ja. Nee, eigentlich heißt sie Real Life, deshalb Real Hollow Wife.
Ja, und diesmal ziemlich direkt übersetzt in das wirkliche Leben. Es fängt auch gleich an mit dem Hololive. Wir befinden uns auf dem Holodeck und sehen neue Holo-Charaktere, die
Endlich.
Wir noch nicht kennen. Endlich. Sie heißen Jeffrey und Belle und Charlene, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe.
Gut
und
möglich.
Sind zwei blonde Kinder und eine blonde Frau, die sehr höflich miteinander umgehen
die scheinen,
und sehr, sehr fröhlich.
Die scheinen direkt aus den 50er Jahren des 23. Jahrhunderts zu stammen.
Genau. Ja, oder aus der Truman Show oder aus Pleasantville.
Ja,
also
ja,
auf
ja.
jeden Fall eine
Happy
sehr
Days.
Heile Familie sozusagen. Genau, und die Überraschung ist, es ist die Familie von unserem Doktor.
Mm. Und er kommt nach Hause von der Arbeit und wird begrüßt von seinen Kindern mit Guten Tag, Vater.
Und Guten Tag, Kenneth. So spricht ihn seine Frau nämlich an. Das ist so ein Produzent auch, oder? Habe ich gelesen. Kenneth, wie heißt der Kenneth?
Billa.
Billa.
Ja, aber auch sehr, sehr guter, so der Name passt da gut rein in diese Welt, die da suggeriert wird.
Ja, auch Ken würde gut passen. Das heißt also, der Doktor möchte wieder neue Erfahrungen machen, noch mehr zu einem Menschen werden und hat sich jetzt gedacht, er kreiert sich auch mal eine Familie, weil die anderen haben ja auch, naja, nicht wirklich, die haben sie ja alle zurückgelassen im Alpha-Quadranten, aber er möchte mal testen, wie das so ist.
Was könnte schon schief gehen? Das letzte Experiment war schon so erfolgreich. Mit den Charakterelementen.
Stimmt. Und wieder ist es auch diesmal Belana, die skeptisch ist diesem Experiment gegenüber. Wieder zu Recht. Und sie wird nämlich zum Essen eingeladen, schon zu dieser Familie zusammen mit Cass. Also die wollen nämlich mal die Arbeitskollegen und
es
Kolleginnen kennenlernen.
Natürlich auch die einzige Form der sozialen Interaktion, die in dieser Welt stattfindet wahrscheinlich.
Abendessen, ja, Abendessen, Dinner. Ne? Genau, und es ist ja ein sehr förmliches,
süßliches, perfektes, angeberisches.
Das perfekte Dinner sozusagen. Und Belana sagt dann.
Das perfekte Dinner ist viel unterhaltsamer als das, was da stattfindet.
Stimmt.
Das ist vielleicht das perfekte Promi-Dinner.
Stimmt. Und Belana beschimpft die Familie des Doktors dann als Lollipops, die gar nicht wie echte Menschen sind, und bietet dem Doktor an, ihm zu helfen, eine echtere Familie zu erstellen, weil von dieser, die er sich selber gemacht hat, kann er ja nichts lernen, weil die ja einfach nur seinen Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Und eine echte Familie stellt einen ja auch vor Herausforderungen.
Ja, Reibung und sowas.
Ja.
Und sie suggeriert dann gleich, also sie hat eine Idee, nämlich da ein bisschen Zufallskomponenten einzubauen. Und wie sich das auswirkt, diese ein paar Zufallskomponenten, sehen wir dann. Also es ist quasi wie ein Schnitt. Die erste Familie ist wie weggeblasen. Und an
nur die Schauspieler sind quasi noch da.
Nur die Schauspieler, genau. Ja. Und an ihrer Stelle sind jetzt nicht mehr die 50er, sondern die 90er oder 80er Jahre. Nämlich die Frau hat eine Hochsteckfrisur und arbeitet. Und hat nicht nur Zeit, hat keine Zeit mehr zum Kochen. Der Sohn ist ein Punk geworden, beziehungsweise nicht ganz Punk, aber das da kommen wir später noch dazu. Und die Tochter ist, die will einfach nur ein gefährliches Tennis spielen. Ne?
Ist im Sportverein.
Ist im Sportverein, ja, schrecklich.
Und das Wohnzimmer versinkt in Unordnung, da liegen Sachen rum und so.
Richtig, ja.
Und laute Musik tönt aus dem Zimmer von dem Punk Jungen. Und wir sehen dann auch gleich, was die Subkultur genau ist, der er jetzt angehört. Er hat nämlich sich klingonische Freunde gesucht. Ich finde es wunderbar, dass Belana das so einprogrammiert hat. die natürlich so ein bisschen eher punkig oder vielleicht eher so Goth-Metal-mäßig drauf sind.
Ja, ja, ja. Die stehen ja auch auf so Blutrituale anscheinend. Ja,
genau. Mhm. Ja. Und der Doktor ist eigentlich begeistert dabei, er will sich dieser Herausforderung stellen und tatsächlich jetzt auch mit dieser Familie umgehen. Er ist davon überzeugt, dass er das super gut hinbekommt. Aber eigentlich schon nach 2 Minuten ist er kurz davor, alle anzubrüllen und die Nerven zu verlieren.
Seine Lösung für dieses Problem ist, ein Familienmeeting abzuhalten und so Regelpläne, Verbote aufzustellen und Stundenpläne von alle was machen sollen. Eine Regel davon lautet zum Beispiel, keine klingonischen Freunde zu haben. Klingonen sind verboten.
Mehr vulkanische Freunde.
Ja, vulkanische Freunde. Vulkanier sind viel, viel besser. Und natürlich sind alle sauer und kritisieren den Doktor, was er sich denn einbildet. Und es gibt dann aber tatsächlich schon irgendwie, es trägt die ersten Früchte, ne? Weil er diskutiert dann mit seiner Tochter in Anführungszeichen. Und ja, sie kommen dann doch zu einer Lösung, dass sie doch Tennis spielen darf, dieses gefährliche Tennis am Donnerstag. Es ist natürlich Parisi Squares. Parisi Squares, dieses Spiel, was schon in Next Generation erwähnt wurde als so gefährlich und etwas, was Teenager auf keinen Fall machen sollten.
Okay, das hat mir nichts gesagt, dieses Spiel.
Und sie haben dann, sie vertragen sich für eine Lösung und sie sagt dann auch, I love you, Daddy. Und ja, der Doktor ist zufrieden, weil das ist, funktioniert irgendwas. Ne? Also so, das ist eigentlich dieser Moment, wo man sagt so, oh ja, Kinder haben es so schwierig und Herausforderung. Aber dann die schönen Momente, die machen das alles wieder wett.
Genau, also er ist einfach zufrieden, dass er jetzt ein Problem wenigstens ein bisschen gelöst hat. Er hat auch so schöne medizinische Analogien natürlich dafür. So, er hat die Diagnose gestellt seiner Familie und ein Gegenmittel entwickelt, nämlich dieses Treffen. Aber ja, so insgesamt ist er noch nicht wirklich ganz zufrieden mit seiner Familie. Ja. Und er ist dann auch ganz abgelenkt bei seiner Arbeit auf der Krankenstation, wo er zentrifugieren muss. Natürlich. Und dabei so ganz abwesend ist. So dass es sogar Cass auffällt und sie rät ihm, sich doch mal einen halben Tag freizunehmen und Zeit mit seiner Familie zu verbringen, was der Doktor dann auch gerne annimmt. Und aber als er nach Hause kommt, überrascht er seinen Sohn Jeffrey mit seinen Klingonenfreunden, die er doch vorher schon verboten hatte, die auch noch ein Messer in der Hand haben. Und kurz davor sind ein Krieger-Initiationsritual oder sowas für Jeffrey durchzuführen. Ah. Und dann gibt es eine ganz interessante Diskussion eigentlich, finde ich, zwischen dem Sohn und dem Doktor, wo es irgendwie darum geht, ob die Eltern den Kindern ihre moralischen Vorstellungen vorgeben können oder nicht. Und ob der Doktor wirklich einfach ihm verbieten kann, Bräuche aus anderen Kulturen quasi mitzumachen, wo der Sohn einen relativ guten Punkt hat, wie ich finde. Und sie sprechen sich dann so ein bisschen aus, aber es lässt sich nicht ganz lösen. Und dann kommt aber auch noch was dazwischen.
Ein Anruf, nämlich die Tochter hatte einen Unfall beim Paris Squares spielen tatsächlich.
Also ausgerechnet,
Es ist halt so exakt verknüpft, ne? Der Doktor erlaubt ihr, dieses gefährliche Spiel zu spielen und natürlich hat sie sofort einen Unfall. Liegt im Krankenhaus, der Unfall war wohl ziemlich schlimm, der Doktor musste 3 Stunden operieren.
Das ist wirklich so eine unglaubliche Wendung in dieser Folge.
Und ich frage mich, ob er dann so in dem Holo-Programm tatsächlich 3 Stunden noch gearbeitet hat oder so geklickt hat, skip this part.
Ja, ich glaube, er hat wirklich gearbeitet, so wie er darüber spricht.
So wie er
aussieht,
ne? Und dann muss er seiner Frau dann mitteilen, also seiner Holo-Frau, dass diese Tochter es nicht überleben wird. Und da dachte ich mir so, boah, Mann, oh Mann, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. In
das habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen. Das, also denkst du, Belana hat das, also denkst du, wie linear ist dieses Programm? Also war das wirklich Teil von Belanas Plan, ihn jetzt in diese Situation zu bringen? Oder war das jetzt ein Zufallsding, das aus dem neuronalen Netz des Holodecks irgendwie entsprungen ist?
Wir werden es nie erfahren, aber es wäre
eine unglaubliche Wendung.
Es wäre ein interessanter Moment gewesen, in der Folge also die Auswertung mit Belana zu haben.
Ja, sie kommt leider dann nicht mehr vor, in dem Zusammenhang zumindest nicht. Und also diese Szene mit der Tochter ist wirklich mega hart. Also diese Zeilen, die sie dann spricht, it's all blurry, I can't feel my legs, will I be able to see again? Oh.
Und der Doktor beendet tatsächlich das Programm an der Stelle, wie ich eigentlich, das hätte ich sofort auch gemacht.
Sofort.
Lügt sogar Cass an, dass, oh ja, nee, das Programm ist zu Ende gegangen, ich bin total zufrieden.
Ja, ja.
Und dann schwappt noch der andere Plot hier rüber rein, den wir am Ende noch kurz abreißen können, weil Tom kommt auf die Krankenstation und er, also im Prinzip ist das dieser Moment, wo er sagt so, nee, man kann dem echten Leben nicht aus dem Weg gehen, du musst es machen. Und weil im echten Leben kann man sich ja sowas auch nicht entziehen. Ne? Das ist eigentlich so wie dieser Moment zum Beispiel. Ich glaube, bei der Schnupfenfolge, als der Doktor Schnupfen hatte, ja, hatten wir das im Prinzip auch so implizit.
Das ist jetzt nur ins zur tausendfachen Potenz gesteigert, dieses Argument. Ja.
Es klang auch so ein bisschen dieser Moment an, als Data seinen Emotionschip ausschalten konnte. Ne?
Mhm.
Und dann der Doktor geht dann tatsächlich doch ins Holodeck zurück, sagt auch mit seiner Frau zusammen, seiner Tochter, dass sie sterben wird. Und dann stirbt sie auch kurz später. Immerhin umarmen sie sich dann und der Sohn ist nicht mehr böse und klingonisch.
Es gibt dann Versöhnung mit dem Rest der Familie und ja, halt so einen Abschluss mit dieser Tochter. Und was Tom vorher noch gesagt hat, war auch noch so sehr auf die Situation der Voyager zugeschnitten, weil er meinte, wir haben alle jemanden verloren. Was auch völlig richtig ist, dass sie alle eigentlich ihre gesamten Familien verloren im Prinzip und müssen jetzt halt auch damit klarkommen. Und wenn es dem Doktor wirklich darum geht, besser Menschen verstehen zu können und das Gleiche durchzumachen, wie diese durchmachen, dann soll er sich eben auch seinem Verlust stellen, den er dadurch lebt.
Ja, also war aber auch ein guter Moment, dass endlich mal festgestellt wird, dass die Voyager halt auch eine Familie ist. Ne?
Ja.
Dadurch, dass man zusammen Schmerz erlebt, wächst man als Familie zusammen.
Ja.
Anders als bei uns. Bei uns gibt es nur Spaß.
In der Familie. Richtig. Dann lass uns doch den Rest der Geschichte von der anderen Story erzählen, die sich hier abspielt.
Ja.
Dazu muss ich dir erstmal eine Frage stellen.
Mhm.
Was ist eigentlich ein Eddy?
Ein Eddy ist ein Wirbel.
Ein Wirbel?
Also ein Strudel. Ich glaube, ich habe es nicht nochmal nachgeschaut. Ich bin über das Wort schon damals gestolpert bei Anhalter durch die Galaxis. Und ich glaube, da wurde es auch wegen seiner Absurdität hervorgehoben.
Ja,
Das sind Wirbelchen. Ich glaube, so halt wie im Fluss manchmal passieren.
Das würde man auch ein Eddy nennen.
Okay. Ja, also sie haben jetzt nicht ein neues Phänomen nach dem Entdecker Eddy benannt.
Schade eigentlich.
Aber es ist unheimlich lustig, die 20 Mal das Wort Eddy sagen zu hören und was diese Eddys schon wieder treiben.
Ja.
Also die Story.
Daran habe ich mich kontinuierlich erfreut in dieser Folge.
Ja, also sie sollen wieder eine Spezies treffen, wie die heißt eigentlich wie ein Anagramm von Voyager, glaube ich.
Stimmt.
Und da sind nur verstreute Trümmer statt der Station und es gibt aber so Reifenabdrücke im Subraum. Die Voyager begibt sich auf die Suche. Sie finden aber nur so ein komisches Pulsar-Nebelding und dann gibt es eine Schockwelle. Und sie stellen aber fest, hey, das könnte eine Energiequelle sein, lass uns das doch erforschen. Tom muss dann mit einem Shuttle reinfliegen, wird von einem Eddie reingesogen, landet in so einer Zwischenwelt, also in der Wolkendecke zwischen Subraum und normalem Raum.
Stimmt, wo ganz viele Eddies dazwischen
ganz kleine
waren.
Viele Eddies.
Und es sah ein bisschen aus wie in den Badlands.
Genau. Ah, ja, richtig. Ich wusste, dass mir das bekannt vorkommt. Und es sieht so aus, als ob so alles nach Vanille schmeckt, weil es ist da relativ hell.
Sehr pastellig.
Sehr pastellig, genau. Ja. Und tja, die Lösung ist dann einfach, auf so einem Eddy dann raus zu surfen. Ende.
Genau.
Tom schafft's.
Ja, mal wieder war Tom aber zwischendurch in einer ziemlichen Extremsituation. Also, nach seinem Warp-10-Flug und so, jetzt zwischen den Welten, zwischen Raum und Subraum gefangen zu sein, der hat schon einiges auch durchgemacht.
Naja, er ist ja auch ein Teufelskerl.
Ja, und seine Abenteuer sind meistens so Pilotenabenteuer. Hier auch wieder mit seinen Pilotkünsten ist er da wieder rausgekommen.
Mhm. Ja, aber das
genau. Und danach geht er dann nämlich, jetzt um das noch zu verknüpfen kurz, in die Krankenstation und wird vom Doktor ausgeschimpft, was er denn für leichtsinnige Sachen macht und so, weil der Doktor denkt natürlich an seine Tochter, die leichtsinnig Tennis gespielt hat. Und so kommt es dann zu diesem Gespräch.
Und da ist gleich mein Ansatzpunkt. Also der Doktor simuliert hier sich eine Familie, wo er auch tatsächlich in einer medizinischen Situation ist und die ihn aber extrem hart trifft. Ne? Und also klar, und das schwappt dann plötzlich über auf sein echtes Leben. Puh, komplizierte, viele Ebenen von Echtheit.
Echtes Leben.
Und das ist dann so, als Arzt muss er ja irgendwie rational und professionell sein. Wird er da jetzt was mitnehmen und sozusagen allen diesen Ratschlag geben? Oder weißt du, worauf ich hinaus will? Ich habe mich ein bisschen verzettelt, glaube ich. Ich fange mal mit was Einfacherem an. Dieses Raussurfen von Tom. Erstens, ich glaube, das war der dünnste B-Plot, den wir jemals hatten. Also,
meinst du? Ich glaube, da gab es schon dünnere.
Okay, vielleicht immerhin halt hübsche CGI-Effekte und sowas. Aber
ja, stimmt, aber die Geschichte, es gab eigentlich keine Geschichte, es war wirklich nur
Geschichte.
Ein Phänomen.
Genau.
Und nichts weiter.
Und das hatten wir gerade in Discovery meiner Meinung nach besser, also als die Discovery sich hindreht und mit ihrem Hintern diesen Asteroiden fängt. Und hier ist es einfach nur, Tom muss gut fliegen. Das heißt eigentlich, Tom muss einfach nur gut seine Knöpfe drücken.
Ja, und das war halt auch wirklich diese sehr einfache Idee, okay, wie komme ich da jetzt raus? Naja, so wie ich reingekommen bin, also muss ich wieder so ein Eddy abwarten und und viel mehr war da nicht. Aber mir hat gefallen, wie laut diese Tornados waren. Also die haben so richtig Windgeräusche gemacht, so man von außen hören kann. Und waren halt auch, wie die beschrieben wurden, das war so wunderbar extrem alles, auch also dass die 9 Millionen Grad Kelvin heiß sind und was weiß ich, was da alles drin los war. Also fand ich schon okay.
Ja.
Als kleine B-Story zu dieser größeren Geschichte hier.
Andererseits ist das auch so halt einfach deren Job und vielleicht ist es auch schön, nebenher einfach normale Arbeit zu sehen. Und immerhin wird es halt hier ein bisschen verknüpft. Ne? Die normale Arbeit von Tom ist halt gefährlich.
Genau, sie brauchten halt irgendwas, wo Tom mal wieder so ein bisschen draufgängerisch ist, um das dann mit dem Doktor verbinden zu können.
Ja.
Das war jetzt halt auf dem Tornado reiten. Ich meine, das macht schon was her.
Wann fühltest du dich eigentlich jetzt auch ungerechtfertigt manipuliert von dieser Story, die Frechheit besessen hat, mir Tränen in die Augen zu zwingen?
Ja, also ich muss sagen, mir ist auch ganz schön so kalt den Rücken runtergelaufen, als dann plötzlich dieser Unfall passiert und wie er dann da doch nochmal reingeht und sich so zu Ende verabschiedet von diesem Mädchen. Ich frage mich, ob das hier jetzt mutig war, das so ein dickes Ende zu wählen oder übertrieben. Also hätte es sein müssen oder hätte man das auch irgendwie subtiler machen müssen. Ja. Aber ich mag eigentlich, wenn Voyager so ambitioniert ist und wirklich versucht, okay, ist jetzt egal, ob das jetzt vielleicht ein bisschen kitschig oder was wird, aber wir versuchen jetzt einfach so das Größtmöglichste da rauszuholen, was geht, weil oft trauen sie sich das halt nicht und dann sagen wir immer, ah, da hätte man noch das und das rausholen können.
Nee, hier wäre nicht mehr gegangen.
Wir wären nicht mehr gegangen.
Die Familie wird von einem Asteroiden erschlagen oder sowas.
Ja, also wow, ich war irgendwie sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Es wird halt ein bisschen vielleicht dadurch verwässert, dass das halt so von Klischee zu Klischee zu Klischee hüpft. Also ne, von 50er-Idylle zu 90er-Problemfamilie, auch sehr milde Problemfamilie, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, und dann halt so zu dieser typischen Krankenhausszene, wo dann alle um das Bett rumstehen und noch die Lieblingsdecke mitgebracht haben. Und ja, halt diese Zeile, ne, die ich vorher gesagt habe, die mir auch die Tränen in die Augen getrieben haben, aber es war so wie, it's getting darker, Daddy. Also, das sind halt schon auch Zeilen, die nicht neu sind. Also, ja, ich habe mich aber gefragt, wo kommt diese Idee von der 50er-Jahre-Familie her? Wo nimmt der Doktor die her? Also ist das irgendwas noch aus Dr. Zimmermans Persönlichkeit? Weil es kann ja, oder ist es aus Filmen, aus irgendwelchen Büchern?
Ja.
Weil er kann das ja unmöglich auf der Voyager beobachtet haben. Da haben wir sowas nicht. Wir haben erstens kaum Familien, eigentlich keine. Und zweitens sehen die nun zum Glück in Star Trek meistens eben nicht mehr so aus. Also, was denkst du, wo das herkam?
Also, das kann man natürlich relativ einfach beantworten. Es kam halt aus Star Trek.
Von den Autoren.
Die immer noch auf so einen Müll abfahren irgendwie. Also diese Klischee-Vorstellung von Familie und sowas, die tauchen immer irgendwie versprenkelt auf als Kontrast. Das macht es natürlich ein bisschen schade, weil es dann in so ein Standard Science-Fiction Parodie, Parabel-Dings abrutschen lässt. Ne? So, wir brauchen dieses Klischee, um das Gegenteil dazu zu zeigen. Also so in der nächsten Folge, die wir besprechen, das hat ein bisschen was davon.
Ja, aber es ist ja nicht nur das, so eine harmonische Vorstellung. Das hätte er ja vielleicht auch, weiß ich nicht, davon nehmen können, wie Janeway jetzt über Mark gesprochen hat oder keine Ahnung was. Aber so wirklich diese richtig patriarchalischen und rassistischen und sexistischen Ansichten, die da drin sind.
Ja, also meine Frage an dich war eigentlich, ist dir der Doktor hier sympathisch oder nicht?
gute Frage.
Wenn das seine Idee ist von Familie,
Ja, da hätte eigentlich B'Elanna vielleicht auch noch ein paar andere Worte dazu sagen können, als nur, das ist jetzt zu perfekt, zu gut, ne? Es ist zu gut, um wahr zu sein.
Und das Problem, du hast es vorher angesprochen, also quasi ins Positive verdreht, dass der Sohn sagt so, hey, du kannst mir nicht vorschreiben, mit welcher Kultur ich abhänge. Diese Problemstellung, also ersetz mal hier zum Beispiel den Klingonen mit einer anderen menschlichen Attribut. Ne?
Ja.
Also du darfst, mein Sohn verbringt keine Zeit mit Schwarzen. Und dann so ein bisschen ausgeweitet ist das, also halt der Sohn betreibt ja so fiese Cultural Appropriation. Ne? Er verkleidet sich, er hat quasi Klingon-Face und Klingon-Hair. Es klingt hier so ein bisschen so dieses Phänomen von ich will es am liebsten gar nicht aussprechen, ne? Also so dass Weiße halt Hip-Hop-Kultur irgendwann appropriiert haben und das sind so hier die ganz frühen Stadien davon. Und das wird ja halt als witzig dargestellt und gleichzeitig das Schlimmste, was aus den Augen des Doktors passieren kann. Das ist ganz, ganz unangenehme Subtexte schwimmen hier irgendwie mit.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach auch krass, wie deutlich das hier in Worten ausgesprochen wird. Ne? Also oft sind so Probleme irgendwie in Star Trek-Folgen drin,
ja.
Wo man dann denkt, ja, okay, da haben sie jetzt nicht so drüber viel nachgedacht, aber hier genau. Wirklich diese Dialoge, ne? Bitte, ich verbiete jetzt klingonische Freunde, bitte hab mehr vulkanische Freunde. Das müsste irgendwer müsste das halt kommentieren, ne? Und zwar nicht nur der Sohn, das müsste irgendjemand nochmal, also Belana müsste nochmal dazukommen oder irgendjemand müsste das nochmal ansprechen. Ja. Weil so auch die Frau ist halt jetzt in einer sehr undankbaren Position, diese Figur,
ja.
weil sie, klar, sie sagt dann jetzt in ihrer neuen schlimmeren Fassung, wo sie nicht mehr so nett ist, sondern arbeitet und so, da gibt sie dann wieder Worte und sagt, hör mal, du kannst hier nicht unseren Familienplan ganz alleine aufstellen, das musst du mit mir absprechen und wir haben das hier zusammen zu entscheiden und kannst hier das nicht alles vorschreiben, aber das ist dann auch schon alles, was sie dazu sagen darf und der Doktor wird belohnt, also er zeigt so ein mini bisschen Einsicht und ist ein bisschen zerknirscht und wird sofort belohnt mit dieser großen Szene mit seiner Tochter, wo sie sagt, ach, du gibst dir doch so viel Mühe und ist doch gar nicht so schlecht. Wir sehen doch, dass du uns liebst, weil du uns versuchst, die Familie zusammenzuhalten und unsere Probleme zu lösen. Und das ist schade, dass es dabei dann einfach so bleibt. Das wird so dargestellt, als wäre der Doktor jetzt, bis er hätte ein bisschen, ist übertrieben, ne? Aber er wäre schon eigentlich auf dem richtigen Weg gewesen. Und so, da kann man das eigentlich nicht stehen lassen. Nee,
das kann man nicht stehen lassen. Oh. Naja.
Uff.
Ich war schon ein bisschen arg enttäuscht von. Also es ist so plump, es ist wirklich plumper Rassismus. Also halt.
Ja, und Sexismus.
Das sowieso, das davon gehe ich bei Star Trek schon häufig aus. Und aber das dann halt so klar ausgesprochen wird, so Vulkanier sind besser als Klingonen. Wir haben auch gerade einen Film geschaut, Get Out. Also ein Horrorfilm. Der eigentlich exakt diese Situation übernimmt, wie sie hier am Anfang dargestellt wird, ne? Und als ultimativen Albtraum des neuen schwarzen Boyfriends darstellt, der dann zu Besuch kommt, ne?
Ja.
Und also Get Out, es lohnt sich auf jeden Fall zu schauen. Und hier ist es halt aber immer noch so, ja, das ist eine Idylle, diese 50er Jahre für den Doktor. Das uff. Und er kann doch, er kann nicht so dumm sein. Ich meine, er sieht doch auch, naja.
Ja, und es ist halt schon, klar, es ist auch als Parodie gemeint, ne? Also der Zuschauer soll auch lachen, aha, das ist wie Pleasantville oder so, eben so ähnlich. Aber diese Parodie geht halt nicht sehr in die Tiefe, ne? Die bezieht sich nur darauf, dass die so mega höflich zueinander sind und halt so gut gekämmt und das soll witzig sein, aber ich glaube, es soll trotzdem quasi eine zu, ja, also es wird ja auch so benannt, es soll die zu harmonische, zu perfekte Familie symbolisieren und das ist schon ein dickes Ding mit all diesen Problemen, die wir gerade darin besprochen haben.
Ja, ach Mensch. Ich habe richtig keine Lust mehr, die guten Sachen hier zu besprechen.
Doch. Ich knüpfe auch jetzt sofort, das ist jetzt, kommt jetzt hier zwar, ist jetzt voll daneben, aber ich knüpfe trotzdem direkt an diese Klingonen an, um die positiven Dinge zu besprechen. Weil ich habe mich zuerst gefreut, weil ich dachte, Mann, jetzt sehen wir endlich mal so Teenager, wie sehen denn Teenager jetzt in dieser Zeit aus? Ne? Wie stellt sich Belana meinetwegen Teenager aus dieser Zeit vor? Und das ist was man nicht oft sieht. Wir sehen generell nicht oft Teenager. Und wenn dann so jemand wie Jake, der ziemlich brav ist, sag ich mal.
Oder wie Wesley, der ein Wunderkind ist.
Genau. Und hier halt mal so ein, einfach zu sehen, wie jemand Musik hat. Die Musik fand ich eigentlich ganz cool, die er sich da so gespielt
aber
hat.
Aber es war eigentlich auch die exakte Idee von der Next Generation Folge, wo Picard diesen Jono aufgabelt irgendwo und dann hört er auch so extrem dissonante Musik in seinem Quartier.
Ah, ja. Ja. Also es, aber die war hier nicht extrem dissonant, fand ich.
Nee, also ein bisschen dissonant.
Ja, okay.
Aber das ist halt auch so ein ganz einfacher, so, also man kann, ich kenne mich schon richtig so die Star Trek-Autoren forschen. Teenager. Ach ja, dissonante Musik, ja.
Und laute Musik, ja, das stimmt. Also, ja, vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen besser zu verstehen, warum man so oft, wenn es um Holodeck und so geht oder Partys oder sowas auf der Voyager, warum man dann so oft dann viel weiter zurückgeht, ne? Und dann ist es auf einmal, dann hören die auf einmal halt klassische Musik oder irgendwas, was halt nicht aus der aktuellen Drehzeit von Voyager stammt, weil oder wo es wird halt selten auch versucht, das so weiterzudenken, wie könnte jetzt Popmusik im 24. Jahrhundert aussehen, aber bis auf Discovery, wo das ein bisschen versucht wird. Und vielleicht könnte man jetzt auch sich denken, wäre es auch besser so, weil das auch ein bisschen schief gehen.
Ja, es altert auch nicht so.
Vielleicht eher
extrem
dabei, dass alle halt sich für Mozart oder wenn für klingonische Musik, dann klingonische Opern interessieren und so. Mm. Das ist irgendwie harmloser.
Mm. Sollten Sie sich mal Ligeti anhören, meine Güte. Neue Musik hat nicht stattgefunden in Star Trek. Apropos Klingonen, es gab eine fantastische Szene. Dem einen Typen haben die, glaube ich, zu große Zähne Prothesen eingebaut. Und du hast richtig gemerkt, er kann seinen Mund auch nicht schließen und auch nicht richtig bewegen. Und es gab diese eine Szene, wo er einfach nur Yes sagt. Und es ist eindeutig halt ADR, also später aufgenommen. Ne? Ja. Er hat einfach seinen Mund. Aber es kommt so ein klares Yes raus.
Ja, auch noch zu den Klingonen. Wir haben noch eine Szene gar nicht erwähnt, wo wir nämlich Tom und B'Elanna beim Essen sehen.
Stimmt, sie flirten ein bisschen.
In der Folge. Sie flirten ziemlich stark sogar. Jetzt sieht man also ganz klar, dass sich da was anbahnt. Sie flirten aber so ein bisschen in so Ingenieur-Analogien natürlich.
Die waren extrem unsexy auf jeden Fall.
Ja, und eigentlich kommt es dazu, weil B'Elanna gerade am Lesen ist und sie liest nämlich eine klingonische Romanze oder so einen klingonischen Porno, mehr oder weniger. Und da habe ich mich auch ein bisschen eingefreut, dass es so ein, was ist, casual-mäßiges.
Definitiv 50 Blades of Grey könnte man das vielleicht nennen.
Genau.
Aber es ist auch hier Trivialliteratur, Romantik ist sofort gleich Trash, auch in der Zukunft.
Ja.
Und ist etwas, was Frauen lesen und worüber man sich lustig macht. Das war ein bisschen schade.
Ja.
Naja, vielleicht
wenigstens
auch nicht. Wenigstens
hieß das Buch aber irgendwas mit das Blutfest der 1000 Klingen, oder? Das fand ich ja schon zu verkraften.
Okay. Ich mochte einen Moment, wo als der Doktor mit, also von B'Elanna kriegt er immer schön Kontra, das ist gut. Und als er aber sich mit Cass unterhält, ich fand sehr schön, dass sie seine Probleme immer hundertprozentig ernst nimmt. Also so, man könnte sagen, ach ja, komm, du mit deiner Holo-Familie, aber nein, sie sagt, ja, stimmt, das ist wirklich schlimm. Und das bringt mich gleich auf etwas anderes, weil es kommt hier irgendwie, es wird dargestellt als etwas super Krasses. Also der Doktor durchlebt da quasi den Tod seines Kindes. Andererseits schauen wir ja auch Filme und lesen Bücher, wo sowas reihenweise passiert. Und wenn man das jetzt zum Beispiel in der Welt sieht, als etwas, das, also, wenn man das vergleicht mit Janeways Holoroman, wo sowas auch absolut nicht out of place wäre, dann ist es ja gar nicht so wild, ne? Dass Infektion einfach tot verkraftet werden muss und so weiter. Ne?
Das ist wirklich interessant. Also das scheint wirklich so zu sein, dass die anderen Crewmitglieder, weil es der Doktor ist, das eben nicht als Holoroman verstehen, was er da macht. Sondern weil er selber holographisch ist und seine Familie holographisch ist, es irgendwie so aufnehmen, als hätte er sich jetzt wirklich ja was Vergleichbares zu einer biologischen Familie hergestellt.
Und ich glaube, so kann man das sehen, aber es wäre, glaube ich, schön gewesen, wenn noch irgendwie es einen Bezug gehabt, gegeben hätte zu was ist denn hier jetzt Fiktion? Wie verhält sich das jetzt zu anderen Holo-Abenteuern? Und wie verhält sich das wiederum zum Doktor als Holo-Wesen? Ja. Na, weil, also eigentlich ist das ja immer irgendwie cool und ich glaube, es hat schon besser funktioniert. Also zum Beispiel Moriarty und so weiter. Und beim Doktor fällt mir das gerade jetzt nicht ein. Also was bedeutet es denn, ein Holo-Leben zu haben? Und das war hier vielleicht eine kleine verpasste Chance, irgendwie drauf sich zu beziehen.
Ja, das stimmt. Und was eben auch nicht thematisiert wird, ist wieder, was wir schon mehrmals angesprochen haben, diese Frage, wie verantwortungslos ist es von Doktor, sich solche Holofiguren zu kreieren, wenn er doch wissen müsste, dass das vielleicht auch echte Personen sein könnten oder sich zu diesen entwickeln könnten, wie er selbst. Also die Kinder... ja, ich weiß nicht, das ist schon, fand ich schon so ein bisschen eine interessante Parallele auch, dass die halt, als Belana dann das Programm entwirft, quasi dann auch ihm zufällig einfach als Kinder zugeordnet werden. Ne? Die hat er sich nicht so ausgesucht, aber er akzeptiert das jetzt. Das ist jetzt meine Familie, so wie halt Familie eben wirklich zufällig ist. Ne? Die sucht man sich nicht aus, sondern will man irgendwie halt zusammengebracht. Und bei der Frau ist es aber halt schon ein bisschen was anderes, ne? Also es wird so ganz kurz angesprochen, als er kritisiert wird dafür, dass er sich seine Frau nach seinen Wünschen erstellt hat und so, und er versucht sich dann zu rechtfertigen und sagt, ja, das wäre ja in echt auch so, weil da würde ich mir meine Frau ja auch so aussuchen, nach ähnlichen Kriterien oder sowas. Ne? Und also gerade bei seiner Frau. Ja, wieso denkt er da nicht irgendwie einen Schritt weiter? Ich habe das Gefühl, er war da schon mal irgendwann weiter. Ja. Nicht sogar bei diesen Resortfrauen in Neelix und Toms Hawaii-Resort. Da hat er ja schon ein bisschen drüber nachgedacht, ach, wie ist das eigentlich für ein Hologramm, das rein zum Vergnügen irgendwie erstellt wurde und nicht zum Beispiel auf der Krankenstation arbeitet. Muss ja ein ganz anderes Leben sein. Wie fühlt sich das wohl an und so? Und jetzt könnte er sich ja vielleicht auch ein bisschen fragen, wie fühlt sich das wohl für diese Frau, Holofrau an, dass sie jetzt da erschaffen wurde, nur zum Zweck, dass der Doktor daran wachsen kann und eine Erfahrung machen kann. Und ich meine, sie durchlebt ja diesen Schmerz ihrer sterbenden Tochter auch. Ja, ne? Ja. Aber sie hat nichts davon, weil sie wird ja dann wahrscheinlich jetzt nicht mehr angeschaltet werden. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass der Doktor vielleicht sich auch nicht nur mehr in Menschen versucht reinzufühlen, sondern vielleicht auch in die anderen Hologramme. Und auch die anderen, auch Cass zum Beispiel, ist ja eigentlich die sich am meisten noch immer für die Rechte des Doktors einsetzt, aber bei anderen Hologrammen hört es dann irgendwie halt auch auf.
Ja, und gleichzeitig auch in die andere Richtung, und damit kann ich das verpacken, womit ich mich am Anfang verzettelt habe, ist, dass das komisch ist jetzt, wenn ich jetzt in der Crew wäre, der Voyager, würde ich mich irgendwie ein bisschen verarscht fühlen, so, hey Doktor, verdammt, du erlebst mit uns auch ganz schön krasses Zeug. Ist das nicht echt? Da musst du jetzt noch das simulieren? Also du hast doch, ne, Tom sagt das völlig richtig, wir sind eine Familie. Das heißt, da gehört der Doktor irgendwie auch dazu.
Genau, das heißt ja eigentlich, damit sagen sie, Familie, das Wort ist eigentlich reserviert für so eine Konstellation, bei der man halt zusammen Abend isst und zusammen Kinder aufzieht. Und alles andere kann nicht als Familie zählen.
Ja. Ja. Beziehungsweise so ist sie halt Interpretation des Doktors in dieser Folge.
Ja, und das widerspricht ihm, genau, aber auch niemand.
Ja. Stimmt, richtig, ja. Vielleicht kann ich das anders formulieren und nicht sagen, wie sympathisch war der Doktor, sondern es wirkt so ein bisschen deplatziert zu allem, was wir bisher gesehen haben. Also du sagst es, er scheint eigentlich schon weiter gewesen zu sein, ne? Weil er sagt, erwähnt ja auch irgendwann so, oh, ich hatte schon mehrere romantische, das ist nicht meine erste Romanze. Na, er hatte diese Vidianer-Doktorin und so weiter, Freya. Und hier, ganz schön platt.
Ja, das stimmt, ja. Ganz schön platt.
Ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt, also ich muss, Note auch.
Ja, aber nochmal, um deine Frage zu beantworten, wie sympathisch er mir ist. Also vielleicht muss ich jetzt doch sagen, dieses Ende war vielleicht wirklich auch nötig und rettet ein bisschen was zum Schluss, weil bis dahin, wo er einfach nur mit seiner nervigen Familie umgehen muss, das hat schon so diesen Touch von, ja, es gibt ja halt ganz viele solche Geschichten, wo halt ein Mann, oh je, so schlimme Probleme hat, weil seine Frau nervt und seine Kinder sind nicht brav. Oh, wie schlimm. Und dann kann er nicht in Ruhe sich auf seine Arbeit konzentrieren. Davon hat man halt schon genug, das hat man schon oft genug erzählt. Aber dann, wo er dann halt mit dem Tod zum ersten Mal umgehen muss. Na, stimmt eigentlich
nicht. Nee, es stimmt nicht ganz. Da kommt man nicht raus.
Es kommt nicht hin. Es geht nicht auf. Er hat ja schon ziemlich viele Tode miterlebt.
Genau, das ist es nämlich. Und das meinte ich mit dieser Verwurstelung von professioneller und jetzt fiktionaler, echter Trauer. Fiktionaler, persönlicher Trauer. Also, weißt du?
Ja.
Er kennt die Crew. Da sind schon ein paar verunglückt. Und das sollte ihn eigentlich irgendwie auch berühren, aber es berührt ihn erst, wenn das im Holodeck innerhalb eines Romans stattfindet. Und das ist irgendwie seltsam und ungelöst. Und es bleibt so seltsam.
Stimmt. Ah, und es bleibt auch auf dieser komischen Ebene von, das ist eigentlich ja wirklich nicht so schön. Es bekräftigt irgendwie das, das ist wirklich komisch, das biologische Nachkommenschaft, was Besonderes ist, ne? Das berührt einen viel, viel mehr, wenn dem was zustößt, als wenn es Freunde sind.
Selbst wenn es
sind.
In einem Buch ist.
Selbst wenn es überhaupt keine biologische Beziehung gibt, ne? Und selbst wenn es fiktiv ist. Und trotzdem hat das irgendwie diese Sonderrolle dann. Hm. Und das Label Familie.
Jupp. Not great.
Ich muss meine Note schnell ausradieren. Moment, ich habe noch eine Beobachtung. Ja. Belana hat eine neue Frisur.
Ja.
Sie hat ein Zöpfchen. Ja,
nur für diese eine Folge.
Nur für diese eine Folge. Ich finde es ein bisschen schade.
Eigentlich schon. Die sollten mehr mit Frisuren experimentieren. Nicht nur Janeway. Und Cass hat eine neue Frisur, könnte man sagen.
Ja, aber die ist ja quasi übrig geblieben aus der Before and After Folge.
Richtig. Ja, ich habe noch einen winzigen Möbelreport, und zwar die Wohnung, das Doktors perfekte Wohnung. Ich habe die ganze Zeit die haben so einen Kamin. Das ist im Prinzip ziemlich dunkles Rechteck, und ich dachte immer so, das ist so Fernseher eindeutig. Und es gibt natürlich in der Zukunft keine Fernseher mehr, sondern stattdessen hat man halt wieder einen Kamin, ne? Aber man braucht einen Kamin, weil in was würde man sonst seine Möbel ausrichten?
Genau. Im Holodeck. Das ist wirklich sehr meta. Okay. Naja, also dann muss ich hier ein...
Also es ist wirklich...
Schlechte Note geben.
Bitte?
Ziemlich schlechte Note muss ich jetzt doch geben.
Ja, es hatte so Anflüge von einer echt interessanten, guten Folge, die einen ganz schön in die Magengrube trifft. Aber also es hat so viele komische Beigeschmäcke, die das dann halt auch fast schon wieder, dann wird es wieder zu dieser Manipulation, die du so bemängelst.
Stimmt.
Ja, es ist...
Stimmt. Ja, weil dieser Schlag in die Magengrube, der ist wirklich recht oberflächlich, ne? Der kommt halt von diesem, okay, ein kleines Mädchen sagt,
ja,
ich sehe nichts mehr, ja, alles ist verschwommen. Natürlich trifft einen, ja, das, aber im Rahmen dieser Geschichte ist es wirklich manipulativ. Ja, das stimmt.
Ach ja.
So, ja. Aber es hat geklappt. Ich hatte mir eigentlich eine gute Note aufgeschrieben.
Ich auch. Ja, ich glaub,
zum Glück haben wir das jetzt durchschaut.
Wir müssen, glaube ich, ein Gut-Schlecht geben oder irgendwie sowas.
Gut-Schlecht. Ja, das ist Mittel, wie sagen wir, Mittel plus Minus oder sowas.
Okay.
Ja, bis, gut bis schlecht.
Ja, gut bis schlecht. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.